ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und Eine Stunde Reden heißt dieser Bremen 2 Podcast. Ich treffe Menschen, die bereit sind, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen. Nah, direkt, echt. Zufallsbegegnungen sind das, ich kenne meinen Gast vorher nicht. Es geht um Leute wie du und ich und das, was sie bewegt. Diesmal Willi Reinhardt, der eine Frau auf Madagaskar kennengelernt hat und deshalb ein privates Charity-Projekt plant.
Ich war mit ihrem Bruder am Strand Fußballspiel mit seinen Freunden. Dann sind die kleinen Straßenkinder zum Strand gelaufen und haben das Meerwasser getrunken. Und sie sterben daran. Kleine Kinder, 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Keine Eltern, kein Nix, leben auf der Straße. Das hat mich alles so. Und dann habe ich immer gefragt, ich sage, Mensch, wo kriegen wir denn hier Wasser her? Hier gibt es doch Grundwasser. Wir müssen noch ein Loch buddeln können, dass es hier Wasser gibt. Ja, sagt der Papa, das ist 15 Meter tief. Da kommen wir aber nicht ran, weil wir uns die Pumpe nicht leisten können. Dann habe ich gesagt, ich komme wieder. Wir kaufen die Pumpe und wir buddeln hier ein Loch und machen Wasser für euch.
Schaustellerkind, Eishockeyprofi, Gastronom. Willi Reinhardt hat die Königsmandel patentieren lassen und war lange Zeit mit Gaststätten, Zuckerwatte und Co. sehr gut im Geschäft.
Das kriegt so eine Eigendynamik, dass man immer mehr machen will. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und man merkt selber gar nicht, wie man sich überfordert und was man seinem Körper und sich selber auch zumutet. Was man seiner Familie zumutet, was man den Kindern zumutet oder seiner Frau zumutet. Das ist schon verdammt schwierig, diese Belastung, die sie tragen müssen. So, und mein Körper hat reagiert. Mein Blut war nicht in Ordnung. Erstmal Ultraschallröntgen und dann durch die Röhre. Und dann habe ich die Diagnose bekommen. Jetzt nicht hinten überfallen. Bei mir ist letztendlich alles gut ausgegangen. Ich hatte einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse.
Inwiefern sein Leben am seidenen Faden hing, warum er schon zweimal tretmühlenmüde war und was seine größte Leidenschaft inzwischen mit Nostalgie zu tun hat, das erzählt Willi Reinhardt jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Willi Reinhardt.
Hallo, Mario, grüß dich.
Du hast das Schild gesehen in einem Wohngebiet in Speckenbüttel. Da warst du, weil dort eine Kindertagesstätte ist.
Genau, da bringe ich jeden Morgen meine Tochter hin. Die fühlt sich da sehr wohl, die machen einen super Job. Mein Sohn war auch schon da, der ist ja jetzt mittlerweile 13. Weil uns das damals da so gut gefallen hat, haben wir die Lütstätte auch hingebracht.
Und ich bin da längst geschlendert mit meinem Schild, eine Stunde reden. Was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
Ja, Mensch, ob du Hilfe brauchst, wenn du gerne reden möchtest, ich bin für dich da.
Das ist lieb von dir.
Ja.
Prima, und dann hast du gleich gesagt, du ist dir lieber.
Ja, natürlich. Ne? Ich bin ein alter Duzer. Ja,
wir siezen sonst auch, aber ich habe auch mit dem Du kein Problem. Willi mit Y am Ende und Reinhardt. Es gab mal das Reinhardts.
Genau, Restaurant Reinhardts.
Habe ich eben schon gehört von einer Kollegin hier, die da ihre Hochzeit gefeiert hat.
Genau, ja.
Gibt es das noch?
Das gibt es noch, aber nicht mehr unter dem Namen. Ja, ich hatte zwei Restaurants so am Schaufenster.
Also müssen wir kurz sagen, Schaufensterfischereihafen.
Schaufensterfischereihafen. Wir sind im Bremerhaven, Schaufensterfischereihafen, wo 8 Restaurants in einer Reihe sind. Das ist ja so ein Touristengebiet dort mit einem schönen Veranstaltungsplatz. Da liegt ein Museumsschiff, die Gera. Wir haben dann ein kleines Theater, 2 Hotels, ein Seefischkochstuhl, Veranstaltungen ohne Ende. Also Fischparty, Abendspektakel, Bauernmärkte, Drachenbootrennen und. Und da hatte ich meine beiden Restaurants. 20 Jahre lang das Reinhardts und ich glaube 12 Jahre das Gezeiten.
Und dann hast du irgendwann gesagt, ich möchte kein Gastronom mehr sein.
Richtig. Mein Opa hat damals immer gesagt, weißt du, Junge, wenn du ein totes Pferd reitest, musst du absteigen. So, und bevor man den Läden anmerkt, dass ich keine Lust mehr dazu habe, habe ich sie vorher abgegeben. Es dauert ja auch seine Zeit. Ich habe den Entschluss schon vor langer Zeit getroffen. Das war noch vor Corona. Und das kostet ja auch alles viel Geld. Und man muss ja auch jemanden finden, der sich wieder Arbeit kauft.
So, der einsteigen will.
Der einsteigen will, der sowas machen will. Und dann muss man wieder ein bisschen jüngere Leute suchen. Die haben wieder das Problem, dass sie vielleicht manchmal die Kohle nicht so haben. Mhm. Die Banken und großen Brauereien geben kein Geld mehr. Also muss man da irgendwie ein Agreement finden, dass man so einen Laden abgibt und auch hinterher sein Geld bekommt. Nicht? So, das ist schon alles nicht so. Hat alles funktioniert. Ich habe 2 ganz tolle junge Männer gefunden, die das jetzt weiterführen. Jetzt gehöre ich zu den Alten. Jetzt kommen die Jungen dran.
Wie alt bist du denn?
Ich bin jetzt 57, ja.
Und magst du sagen, warum es für dich vorbei war irgendwann? Also
ja, das hat ganz viele Gründe sogar. Also die innere, für mich ist das im Leben immer so, ich sag mal so, alle 10 Jahre ändert man sich ja. So, wo man Lust zu hat, was man macht. Und ich hatte genau das gleiche Problem wie ganz Deutschland. Es gibt kein Personal mehr. Früher, als ich angefangen habe, habe ich viele junge Leute gehabt. Das waren alles Menschen, mit denen ich gerne ein Glas Wein getrunken hätte. Auch wir haben Betriebsausflüge gemacht, wir haben zusammen Grünkohlwanderungen gemacht, haben uns gegenseitig auf Geburtstage eingeladen. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Also war mehr so eine Familie, Ersatzfamilie.
Genau.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie es oft so ist in der Gastronomie.
Ja,
also ich kenne das so, dass man, wenn man irgendwie gemeinsam so einen Laden macht, dann macht man den auch gemeinsam. Richtig. Dann steht einer für den anderen ein. Wenn man jemand ausfällt, dann macht man länger und so weiter und so fort. Wenn jemand später kommt, weil er verpennt hat, dann bleibt man so lange noch, bis er da ist.
Richtig.
Also auch wenn man
einer stand für den anderen ein.
So, auch wenn man dann nur beschäftigte Person ist, ist man trotzdem Teil eines Teams.
Richtig. Und das Team war nicht nur befreundet. Sie waren auch stolz, bei mir zu arbeiten. Ich habe die Mitarbeiter immer mit einbezogen. Ich habe gesagt, Mensch, wenn irgendwas, meine Tür vom Büro steht immer auf, kommt her, Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt. Ich kann nicht alles wissen. Ich bin auch nicht hier der Größte und der Beste. Wenn ihr was habt, was wir ändern können, bitte immer her damit. Also, bindest du auch die Mitarbeiter ein, hat
ja
auch Spaß
gemacht. Okay, und dann gab es nicht mehr die Leute.
Nee. Die haben sich langsam, das waren ja auch Studenten, junge Leute, die haben sich im Leben auch weiterentwickelt. Ja. Für die war das auch nur ein Zeitabschnitt, haben sich dann weiter orientiert. Aber das Tolle ist, ich habe letzt noch einen, der hieß Benny, der hat bei mir gearbeitet. Der hat etwas mit Veranstaltungsmarketing studiert und ist nach Köln gegangen. Den habe ich auch immer mit draußen auf die Feste genommen manchmal, dass er beim Cocktail stand, Bierwagen, hat den Aufbau mitgemacht, hat mitbekommen, wie ich mit den Veranstaltern geredet habe und so weiter. Und der hat mich nach Jahren nochmal angerufen, ist jetzt auch berufstätig, ist richtig nach seinem Studio reingegangen. Und hab sich nochmal bei mir bedankt.
Ach cool.
So, dann habe ich gedacht, Mensch, Benni, wo hast du meine Nummer her? Rufst du mich an? Ja, du hast ja immer noch dieselbe Nummer. Aber ich wollte dir nochmal eben was loswerden, sagte er. Das lag mir schon lange am Herzen. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, was ich bei dir alles unbewusst und auch bewusst mitgenommen habe, was du mir beigebracht hast. Hast mich viel verarscht, sagte er, hast mich auflaufen lassen. Aber alles, was ich mitgenommen habe bei dir, kann ich heute in meinem Beruf gebrauchen. Und das hat mich, so eine kleine Träne im Knopfloch hatte ich das schon. Ne? Das macht einen dann doch stolz, wenn man noch so ein Feedback kriegt von jungen Leuten, die dann im Leben doch ein bisschen was bei mir mitgenommen haben. Ne?
Aber dir war's zu viel, weil die Leute nicht mehr da waren, selbst zu viel machen musstest oder...
Sag mal, das
die Belastung.
Die Belastung, einmal das, ja. Und es war auch wirklich, das kriegt auch so eine Eigendynamik im Leben. Ich bin ja ein Schaustellerjunge. Ich komme ja vom Jahrmarkt. Das habe ich ja auch immer noch weitergemacht. Und das kriegt so eine Eigendynamik, dass man immer mehr machen will. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und man merkt selber gar nicht, wie man sich überfordert. Und was man seinem Körper und sich selber auch zumutet. Was man seiner Familie zumutet, was man den Kindern zumutet oder seiner Frau zumutet. Das ist schon verdammt schwierig, diese Belastung, die sie tragen müssen.
Hier sind wir aber nach schon sehr kurzer Zeit bei ziemlich großen Zugeständnissen.
Ja, aber so ist
das
es
ist
ja
schon
gewesen,
ziemlich
ne?
tief.
Ja, ja.
Das Höherschneller weiter hat Grenzen, ne?
Ja, so. Und mein Körper hat reagiert. Ich habe 2019, ich bin ja immer ein treuer Arztgänger und mein Blut war nicht in Ordnung. Ein befreundeter Hausarzt hat zu mir gesagt, Willi, wir müssen mal gucken, dein Lipasewert ist nicht in Ordnung, da stimmt irgendwas nicht. Erstmal Ultraschallröntgen und dann durch die Röhre und dann habe ich die Diagnose bekommen, jetzt nicht hinten überfallen, bei mir ist letztendlich alles gut ausgegangen, ich hatte einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Das heißt also Todesurteil, das ist ja eine Überlebenschance, sage ich mal, von 3-5%. So, das war eine ganz große Ohrfeige für mich damals, also 2019 war das. Ich brauchte diese Ohrfeige eigentlich gar nicht, weil ich vorher schon alles so geregelt habe, dass ich meine ganze Gastronomie abgegeben habe.
Interessant.
So, dass der liebe Herrgott mir das noch angetan hat, musste nicht sein, aber er hat es ja nochmal korrigiert und hat mich weiterleben lassen.
Wie bist du da rausgekommen aus der Nummer? Mit Medikamenten?
Nein, ich habe eine große Operation in Hamburg im UKE gehabt. Das nennt sich diese große Wippel-OP, die dauert so 6 Stunden. Jo, das ist schon die zweitgrößte OP nach der Herz-OP, muss man ganz klar sagen. Also mein Leben hing am seidenen Faden. Ich habe für mich persönlich ja schon abgeschlossen. Ich habe Testament, ich habe meine Familie abgesichert. Ich habe alles komplett geregelt, dass meine Familie sozusagen nach meinem...
Im Worst-Case-Szenario.
Genau, so. Man wusste ja nicht, was passiert hinterher.
Ja, klar.
So, ja. Und dann gehst du halt eben in die Operation rein. Ich war das Ganze 3 Monate, das war die schlimmste Zeit meines Lebens.
3 Monate vorher, ja.
Ja, ja.
Oder zwischen der Diagnose und der OP.
Genau. Ja, oder das Genesen nachher auch. Es war ja noch nicht klar alles. Nicht? Du kriegst ja eine Operation, dann wird erstmal der Tumor weggenommen, wird dir Proben genommen und dann geht es ins Labor und ist das nun böse, ist das gut und so weiter. Und diese Zeit, bis man dann endlich weiß, was los ist, ist schon das Gruseligste, was es gibt. Ich bin ein geerdeter Mensch, ich bin stark, ich weiß das, ich kann alles. Aber da hat es mir echt den Teppich weggezogen unter den Füßen und ich habe alle psychologische Hilfe in Kauf genommen, die ich kriegen konnte.
Wow. Hab
ich, ne? Ja, ja. So, und dann kam irgendwann der Laborbericht. Ich war schon wieder zu Hause, Pflegedienst und all so ein Scheiß gab es ja dann auch noch. Ach, war es grauselig. 1000 Schläuche im Körper, ja, ja. Dann rief mich der Dr. Gattbahn und sagt, Mensch, Herr Reinhardt, machen Sie mal ein großes Fass auf und feiern Sie Ihren zweiten Geburtstag. Wir haben keinen pathologischen Befund. Und das, was Sie hatten, es gibt ja so eine medizinische Historie, wo jede Operation festgehalten wird. Und das, was Sie hatten, das hat es erst ungefähr 20 Mal gegeben. So, ist mir wurscht, ich kann überleben.
Das bedeutet, der Tumor war gutartig.
Der Tumor war gutartig, nicht? Der ist weggenommen worden, aber natürlich die Galle ist weg. Diese überall wurde ein Stück ab. Er hat gesagt, ich schneide so viel, wie ich muss, so wenig wie möglich. Ist natürlich kein Trost, aber so geht man in die Narkose. Ne?
Und ist alles wieder gut verheilt?
Ja, also ich habe ihn, den Doktor, gefragt. Habe ich beim Telefon gesagt, wie alt kann ich denn damit jetzt werden? Und er sagt, ja, wissen Sie was, wenn Sie Glück haben, werden Sie älter als ich. So.
Und musst du jetzt irgendwas Besonderes?
Gar nichts. Keine Tabletten, kein nichts, kein gar nichts. Jeden Morgen stehe ich vorm Spiegel, sehe meine Riesennarbe und danke dem lieben Herrgott, dass es so ist, wie es ist jetzt.
Die läuft vorne am Bauch längs?
Einmal vorne quer rüber. Ja, ja. Bist du komplett aufgemacht. Ja. War schon gruselig. Ja, ja. Meine Tochter war gerade geboren. Kannst ja vorstellen, was da so im Kopf los ist dann. Ne? Man denkt gar nicht so sehr an sich selber. Man denkt eigentlich, oh mein Gott, meine Mama, ich bin der einzige Sohn. Meine Mama, mein Papa, was ist los? Oh, was tue ich denen an, wenn ich jetzt sterbe? Meine Kinder, wie sollen die alleine groß werden? Also man ist verzweifelt in dem Moment. Wie gesagt, und das hat mich auch dazu, ich kam nicht mehr klar. Wenn man sich in den Arm bricht, muss man zum Orthopäden gehen. Wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, braucht man psychologische Hilfe. Da bin ich ganz pragmatisch.
Und dann standen die da, die Tempos auf dem Tisch bei der Frau oder bei dem Mann, wo du dann warst?
Nee, das war ein junger Mann. Der war ziemlich locker drauf, so ein Typ wie du auch, ja. Konnte gut mit schnacken. Ich bin ja auch ein offener Typ. Der war, glaube ich, 3-4 Mal bei mir, 3 Tage. Und er sagte, weißt du was, Digga, du brauchst keinen mehr. Alles okay, du schaffst das. Okay. So, und dann war ich durch mit dem Thema. So, ne?
Aber konnte er dir irgendwas an die Hand geben, was du dann, wenn es nochmal eng wurde, aus dem Ärmel holen konntest?
Nee, brauchte ich nicht. Habe ich auch nie wieder gemacht.
Aber alles, was du hattest, hast du erstmal bei ihm abgeladen.
Genau. Ja. Das ist genau das, was ich jetzt auch so sagte, wie schwierig das mit meiner Mama, meinen Kindern und so weiter. Ja, ja. Das nimmt einen schon so sehr mit. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so in die Situation komme, dass ich da Hilfe brauche.
Unabhängig von dieser gesundheitlichen Zäsur, hattest du vorher schon irgendwie gemerkt,
ja.
Die Luft ist so ein bisschen raus.
Genau.
Mit den Restaurants.
Es ging ja nicht nur um die Restaurants. Es war ein ganzes Paket, was ich in meinem Betrieb, diese Abteilung Gastronomie nannte. Da gehörte der Weihnachtsmarkt zu, ein Weihnachtsmarktzelt gehörte dazu, ein Cocktailstand, ein Bierwagen, noch ein Weinwagen. Ich bin ja im ganzen norddeutschen Raum unterwegs gewesen mit meinen Geschäften. Wir sind auf Norderney, wir sind auf Sylt, wir sind in Hamburg, wir sind in Bremen, Richtung Cuxhaven, alles, was in Bremerhaven ist. Und das bedarf hier auch viel, viel, viel Arbeit, viel Personal, viel Umsatz, viel
und
Bürokratie
viel
und viel Organisation und mit Finanzamt.
Und du bist der Chef.
Und ich bin der Chef. Ich bin die Spinne im Netz, um die sich alles dreht.
So. Ein klassischer Unternehmer.
Richtig. Hab in der Zeit auch meinen Betrieb mehr organisatorisch geführt. Heute arbeite ich persönlich wieder mehr.
Also heute bist du wieder mehr am Machen.
Genau.
Weniger am Projektmanagen.
Genau.
Sondern auch wieder mehr am Handanlegen.
Es gibt jetzt für mich keine Gastronomie mehr. Habe ich komplett. Hat ja auch 3 Jahre gedauert, bis ich das sozusagen alles los war für mich. Muss ja auch gut verkauft werden. Ich möchte das ja auch gerne in gute Hände geben, dass das weitergeführt wird. Und kümmere mich jetzt nur noch um meine Süßigkeiten. Ich bin ja Schausteller aus dem Süßwarengewerbe. Mandeln, Popcorn, Liebesäpfel, Königsmandeln. Wir verkaufen jetzt nur noch Dinge, die wir auch selber herstellen, die wir selber eintüten und mit einem freundlichen Lächeln über den Tresen geben. Ja.
Jetzt muss ich eine indiskrete Frage stellen. Ist das dann auch wirtschaftlich ein anderes Kaliber oder ist es einfach nur ein Gesundschrumpfen und unterm Strich bleibt eigentlich zum Leben genauso viel wie vorher? Weil man ja weniger Ausgaben auch hat, weniger Personal, weniger Gebühren, weniger
Unterhalt. Da hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe mich dann hingestellt und gesagt, weißt du was, wenn du jetzt so weitermachst, hast du nicht mehr. Und wenn du weniger machst, hast du nicht weniger.
Ja.
So, und das ist der Punkt auch gewesen letztendlich. So, ich war von 30 Mitarbeitern bin ich jetzt runtergeschrumpft auf 2. Das Handy klingelt nicht mehr, ich habe meine Ruhe gefunden, hat aber bestimmt auch ein halbes Jahr gedauert. Ich habe oftmals zu Hause am Tisch gesessen, bin hochgeschreckt und habe gedacht, ach nee, du musst ja gar nicht mehr. So, das hat wirklich auch eine Zeit gedauert, bis man runterkommt und jetzt genieße ich die Zeit auch, weil ich jetzt wieder das mache, was ich gerne mache. Ich hänge meinen Mandelwagen an, ich fahre nach Hamburg-Bergedorf zum Frühjahrsmarkt oder zum Stadtfest dahin, bau auf, wir produzieren unsere Ware, wir machen auf, schöne Schürze vom Bauch, weißes Hemd an, bitteschön, dankeschön, ach, da seid ihr ja wieder. Also es macht einen Riesenspaß, ne? Auch der Kontakt zu Menschen, das ist ja das Schöne, was ich so gerne mache, ne?
Schön.
Was heißt Keksdose?
Mein lieber Willi Reinhardt, hier ist die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Einmal aufmachen, bitte. 3 Zettelchen auswählen.
3 davon?
Ja.
Okay. Och, so viele.
Ja.
Bingo. 1. Nee,
sind 2. Aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten.
Ja, warte.
So ein bisschen wie die Losbude auf dem Jahrmarkt.
Genau. Gewinne, gewinne, gewinne. Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Also mein Symbol oder was ich an meine Kinder gebe, wo ich auch groß mit geworden bin, das sind für mich die wichtigen Pfeiler im Leben. Liebe, Respekt, Empathie. So, das sind die Dinge, die habe ich von meinen Großeltern gelernt.
Also das Herz dann.
Herz und Liebe.
Genau.
Genau, Herz und Liebe würde ich sagen, die passen hier genau bei mir rein.
Ja.
Ne?
Und warst du viel bei den Großeltern als Kind, weil die Eltern selber auch Schausteller waren?
Meine Großeltern waren auch Schausteller.
Ah, alles klar.
Ja, 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 wir sind in 3. Generation. Ja, ja, mein Opa hat nach dem Krieg direkt wieder angefangen. Mein Opa war so derjenige, der hier nach dem Krieg, sag mal, die ganzen Veranstaltungen wieder ein bisschen ins Leben gerufen haben.
Aber die Eltern hatten Zeit oder nicht so viel?
Nein, ich bin die Großeltern, die Schausteller waren, sind die Eltern meiner Mutter.
Ja.
Und mein Vater ist eigentlich zur See gefahren, der war Ingenieur unter Deck irgendwo, der hat mit Motoren, so, ich weiß das alles gar nicht mehr so genau, aber wir reden da gar nicht so viel drüber, ist nur so vage meine Erinnerung. Und hat meine Mama kennengelernt, ist dann auch mit Schausteller geworden. Die Liebe hat ihn dann dort hingetrieben. So. Und von meinem Papa, die Mutter, die ist ja eine Bremerhavenerin aus Lehe hier, Höckerstraße, Fritz-Reuter-Straße, bin ich ja groß geworden. Ich war immer, in der Woche war ich bei meiner Oma oder bei meinen Großeltern hier in Bremerhaven, damit ich pünktlich zur Schule gegangen bin, was für mich auch wichtig war, auch obwohl ich es nicht gut gemacht habe. Und am Wochenende war ich ich dann immer bei meinen Eltern auf den Jahrmärkten. Die haben mich dann abgeholt und am Sonntagabend wieder zurückgebracht, damit ich Montag zur Schule konnte.
Die nächste bitte.
Kaufen Sie Gebrauchtes oder alles neu? Naja, manchmal sage ich immer, ist das Teuerste immer das Günstigste. Wenn man günstig oder was Gebrauchtes kauft, kauft man es vielleicht dreimal.
Ja, also bist du eher der Typ, der sagt, wenn ich was möchte, dann möchte ich es frisch.
Ja, oder eben halt so gut erhalten, dass es wie neu ist, weil gerade in meinem Beruf ist das so, ich muss mich auf mein Material vor allen Dingen verlassen können, wenn ich das jetzt mal auf meinen Beruf münze. Ich kann jetzt nicht irgendwie ein altes Auto kaufen, muss nach Hamburg um 14 Uhr aufmachen und bleib auf der Straße liegen. Das funktioniert nicht.
Dann die dritte.
Bei welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy? Nee, mache ich eigentlich nicht, weil ich viel zu neugierig bin, was das Thema vielleicht sein könnte, was jemand mit mir besprechen möchte. Oder es kann ja auch mal ein Notfall sein. Also ich finde es auch respektlos, nicht ans Telefon zu gehen.
Also es gibt auch niemanden, wo du sagst, oh nee, die Person bitte nicht. Also keine nervige, verwandte Person.
Nee, habe ich eigentlich nicht. Nee, ich gehe eigentlich immer ans Telefon, wenn es klingelt.
Ja, und das Wochenende bei den Eltern auf dem Jahrmarkt war dann aber auch mehr mithelfen, als jetzt irgendwie Quality Time haben?
Nee, das war, ich hatte ja auch meine Schausteller-Jungs, die in meiner Generation sind, das waren ja auch meine Freunde. Einige waren im Internat oder andere hatten es auch genauso gemacht wie ich. Oder die klassischen Schausteller, die richtig so, wo die Kinder sind von Stadt zu Stadt oder Dorf zu Dorf. Und dann sind die Kinder jedes Mal dort zur Schule gegangen, wo der Jahrmarkt war. Meine Mama kennt das noch so von früher. Ich kenne noch ihr Straßenzeugnisbuch.
Ja.
Die wurde jedes Mal bewertet von den Lehrern für die Woche, wo sie gerade dort war.
Ist ja auch irre.
Ja, also für meine Mama, für mich als Junge, der ein bisschen robuster ist, wäre das, glaube ich, auch kein Problem gewesen. Aber meine Mama sagt, für sie war das, sie ist damals ein ruhiges, schüchternes Mädchen gewesen. Sie sagt, und alle zwei Wochen oder jede Woche war sie mit fremden Kindern zusammen. Sie hat sich oft nicht wohlgefühlt und hat auch Angst gehabt und dann alle guckten sie an. Und das war nicht einfach für meine Mama, wenn sie heute darüber redet.
Ja.
Obwohl das auch eine ganz lustige, fröhliche Frau ist. Also ich habe ganz viel von meiner Mama so, ne? Offenherzig. Ja. Liebevoll und so, nicht? Das ist schon, das hat sie doch alles in sich getragen. Aber das mit der Schule, da hat sie mir mal erzählt.
Und deswegen hat sie es vermutlich auch anders gemacht.
Richtig. Also ich sollte auf jeden Fall nicht ins Internat. Das mochten meine Eltern grundsätzlich nicht. Und die wollten auch, was ich meinen Kindern auch bringe. Kinder brauchen Regeln, Ordnung und das muss alles so vernünftig sein. So waren meine Eltern doch gestrickt dann. Ne?
Und deswegen war sie bestimmt ganz froh, dass sie dann einen Mann gefunden hatte, der noch nicht aus der Schaustellerei kam und der noch Eltern hatte, die dann für dich der Anlaufpunkt waren. So war es.
Ja, das hat sich dann ergeben. Ne? Ja, das hat sich dann so ergeben. Ja.
Und waren die gut, die Großeltern?
Meine Großeltern? Naja, ich meine, wenn ich da heute drüber nachdenke, Mensch, das sind so die Leute, die sind im Krieg groß geworden. Ne? Da musste der Teller dann aufgegessen werden. Dann wurde so lange am Tisch sitzen geblieben. Das würde ich meinen Kindern heute nicht mehr antun. Aber das war eben so.
Aber was waren die schönen Zeiten mit Opa?
Und Oma und Opa? Oh, viel basteln, viel spazieren gehen, Karten spielen. Waren auch zwei ganz offene, fröhliche, lustige Menschen. So, ja, das hat schon viel aus der Zeit mitgenommen. Ne? Oma war immer ganz lieb, hat immer meine Lieblingsessen dann auch gekocht. Und
was war das?
Ja, immer Frikadellen und Schweinebraten und ich war so ein richtiger, ich mache so gerne Deutsches mit Erbsen und Wurzeln und richtig Kartoffeln und so, das war schon immer mein deftiges Essen, das mochte ich schon ganz gerne immer, ne? Oder so Eintöpfe, Erbsensuppe, als Kind war es relativ ungewöhnlich, aber ich mochte das immer gerne.
Und hattest du Hobbys, wo du was mit denen machen konntest?
Nee, meine Großeltern haben mit meinen Hobbys konnten die gar nichts anfangen. Ich habe Eishockey gespielt, als hier damals in Bremerhaven die große Stadthalle gebaut wurde. Waren meine Eltern ganz begeisterte Eishockey-Fans. Die ganze Familie, wir sind alle damals ganz Bremerhaven elektrisiert. Da war ich fünf, sechs Jahre alt. Und dann sind wir als Kinder natürlich immer mit zum Eishockey, waren dann auch begeistert. Und so bin ich zum Eishockey gekommen. Hab dann auch, sag mal, alle Nachwuchsmannschaften in Bremerhaven durchlaufen. Hab dann auch relativ ordentlich gespielt. Hab in Auswahlmannschaften gespielt, Landesauswahl.
Also richtig so dreimal die Woche trainieren?
Dreimal, ja, nee, wir waren jeden Tag. Wir waren jeden Tag als Kinder in der Eishalle. Wir haben draußen, vor der Halle haben wir ohne Schlittschuhe gespielt, Eishockey. Also Rollhockey oder so, oder nur so Hockey. Dann waren wir beim Training. Oder wir waren vorher beim öffentlichen Eislauf, dann war unser Training und danach waren wir beim öffentlichen Eislauf. Also ich bin in der Stadthalle als Kind groß geworden, in einer Eishalle damals. Ne? Meine Eltern mussten immer, da gab es noch keine Busse, kein nix. Unsere Eltern haben uns privat überall hingefahren. Da war auch so ein, wenn meine Eltern heute davon erzählen, die fanden das ja auch toll, haben auch noch einen Freundeskreis, ist dadurch entstanden. Wir sind nach Düsseldorf gefahren, nach Füssen, nach Duisburg, nach Dortmund. Wir sind durch ganz Deutschland gefahren, nach Berlin noch, als die Mauer stand noch, Transitstrecken. Also wir haben so viel erlebt als Kinder mit unseren Eltern.
Wegen dieser Eishockey-Leidenschaft.
Und heute besteht noch ein Freundeskreis von damals. Also das ist Wahnsinn, was wir da als Kinder auch mitgenommen. Und ich konnte für mich auch ganz viel dort mitnehmen, als ich dann nachher, war ich ja Erwachsener und bin auch Profi-Eishockeyspieler geworden.
Okay. Ja, also du hast davon gelebt?
Ich habe davon gelebt, ja. Ich habe gleichzeitig meinen Beruf im Sommer gemacht mit meinen Süßigkeiten, mit meinen Mandelwaren-Cocktailständen und im Winter habe ich immer Eishockey gespielt. Also ich habe das beides kombiniert. Oder ich habe da, wo ich Eishockey gespielt habe, gibt es ja immer noch so ein Staff dahinter, wie Vorstand, Sponsoren und so weiter und habe da Kontakte gesucht, um meine Geschäfte denn dort auch zu machen. In Braunlage stand ich zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, in Timmendorf stand ich an der Promenade, in Herne habe ich gespielt, da habe ich einen kleinen Stand im Stadion gehabt zu den Heimspielen und zum öffentlichen Eislauf. Also ich habe versucht, immer Beruf und Hobby miteinander zu kombinieren.
Dann war es auch schon die Fischer und Pinguins damals?
Nee, das waren sie noch nicht. Ich war damals 17, 18 Jahre alt, da hieß das noch RSC Bremerhaven. Und da waren wir schon so im erweiterten Kader der zweiten Bundesligamannschaft und durften auch schon hin und wieder mal mittrainieren bei der ersten Mannschaft. Haben auch schon mal hinten auf der Bank gesessen oder ein, zwei Eiszeiten gehabt. Und dann ging doch RSC damals pleite. Die sind hier Konkurs gegangen. Und das heißt, für den ganzen Verein, für den Nachwuchsbereich, sie waren sofort spielberechtigt, ohne Ablösesummen, ohne Ausbildungsgelder für andere Vereine. Und dann bin ich in den Profibereich gegangen. Habe zuerst für Bremen gespielt. Da gab es damals noch eine Eishalle auf der Bürgerweide. Da ist dann, sage ich mal, die Eishockey-Community aufmerksam auf mich geworden, weil ich ein guter Spieler war. Habe dann den Sprung nach Timmendorf gemacht, Timmendorfer Strand. Habe da 3 Jahre gespielt.
Alles erste Bundesliga dann?
Na, das war damals noch Oberliga und danach ging ich, das war damals noch alles geteilt. Mensch, das ist jetzt, guck mal, ich bin 57, das ist 30 Jahre her.
Aber da konntest du von leben?
Ja, das war in Ordnung. Du hast ein Nettogehalt gekriegt als Spieler, hast ein Auto gekriegt, hast eine Wohnung gekriegt für die Zeit, wo du da warst. Das war schon in Ordnung. Alles noch in D-Mark, aber wir haben ja nichts mehr nach Hause gebracht. Das ist alles durch die Kehle gelaufen. Ne? Wir haben ja zu der Zeit war das ja alles noch ein Riesenspaß. Ja, was macht man damit zwischen 20 und 30? Party on, ne? So, wir sind ja nachts immer unterwegs gewesen. Ist heute gar nicht mehr denkbar. Der Sport hat sich ja auch so gewandelt, so professionell geworden.
Und es gab da genug Geld in dem System trotzdem? Genug eintrittszahlende Leute, die das sehen wollten?
Ich habe in Herne gespielt, da hatten wir da mal so 4, 4,5, 5, manchmal, wenn der Ausverkauf war, 6.000 Zuschauer. Ich habe in Iserlohn gespielt, am Seilersee, es war immer ausverkauft, immer 6.500 Leute drin. Ich habe in Essen gespielt, immer ausverkauft, das sind 3 identische Hallen. So, das war meine letzte Station. Und da habe ich das erste Mal im Leben dieses Gefühl verspürt, was ich nachher für die Gastronomie hatte. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Ich hatte nicht mehr die Bereitschaft. Mensch, wir haben morgens trainiert, waren wir im Fitnessstudio. Mittags 1,5 Stunden Eistraining, abends 1,5 Eistraining. Dann 2 bis 3 Spiele die Woche. So, dann nannte sich daher Erste Liga Nord und Erste Liga Süd gab es damals noch. In diese Richtung bin ich ja damals gegangen dann. So, und dann habe ich gemerkt, man kennt ja immer diesen Spruch, das Umfeld muss für einen Sportler stimmen, damit er Leistung bringen kann. Und da habe ich überlegt, mein Umfeld, was stimmt denn hier irgendwie nicht, dass du deine Leistung nicht mehr bringst? Ich war ja ein guter Spieler. So, und dann ging es los in der Zeitung, Mensch, Reinhard, Fehleinkauf, bringt seine Leistung nicht mehr. Ja, da habe ich ja nie gekannt vorher sowas. Ne? Da saß ich in der Kabine, okay, geht nicht mehr, kannst nicht mehr, ist vorbei. Habe mich umgedreht, bin zum Trainer in die Kabine gegangen, damals noch Jan Bender. Ich habe gesagt, Jan, du, ich kann nicht mehr. Der war noch cool, hat gesagt, komm Junge, geh mal eben eine Woche nach Hause, es wird schon wieder. Ich sage, Jan, wenn ich jetzt nach Hause gehe, komme ich nie wieder. Habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Bremerhaven gefahren und habe mich nie wieder umgedreht. Mein Spielerpass müsste noch in Essen liegen. Ja, und dann habe ich mich voll auf meine Schaustellerei konzentriert.
Aber es waren ja die gleichen, die Leute kanntest du ja alle. Das waren ja deine Wegbegleiter, deine Gegner, deine Mitspieler.
Ja, man kannte sich aus der Liga. Ja, ja. Aber ich war ja nur kurz nachher noch in Essen.
Das hat einfach plötzlich nicht mehr gepasst.
Ich muss ja für mich entscheiden. Ich kann ja nicht auf andere gucken. Letztendlich bin ich für mich ja die wichtigste Person.
Also dann war das Umfeld gar nicht das Thema?
Nee, das war nicht die Person. Ich war es. Ich war nicht mehr bereit, die Leistung jeden Tag zu bringen und jeden Tag die Schuhe anzuziehen, diese Klamotten und wieder Vollgas zu geben. Es ist eine Tretmühle. Man steht unter Beobachtung. Und was ich vorhin sagen wollte, was ich für mich mitgenommen habe in diesem, ich war Mitarbeiter dieses Vereins.
Ja.
Meine Mitspieler waren meine Kollegen, der Trainer war mein Vorgesetzter und der Vorstand war die Chefetage.
Ja.
Da habe ich das draus mitgenommen, wie ich später auch meinen Betrieb geführt habe.
Okay.
So, ich habe ja keinen Beruf gelernt.
Du hast quasi nie eine Ausbildung.
Ja, ich habe ja vorhin erzählt bei meinen Großeltern, ich war ja auch ein Rabauke, ich habe meine Schule, ich kann das heute so erzählen, ich habe meine Schule nicht fertig gemacht, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe nichts gelernt, ich war nicht bei der Bundeswehr und ich bin nicht konfirmiert. So, kann ich heute niemandem empfehlen, aber man muss die Hände hochkrempeln, jeden Morgen um 6 aufstehen, in die Hände spucken und los geht's.
Und du warst tretmühlenmüde, das erste Mal dann tretmühlenmüde.
Beim Eishockey,
Beim Eishockey. Ja. Und das zweite Mal tretmühlenmüde bei der Gastro.
Genau.
Und jetzt mit 2 Beschäftigten im überschaubaren Rahmen.
Ein paar Aushilfen dazu, ja.
Als Schausteller wieder tätig mit Süßkram.
Genau. Ist nicht nur ein Wagen, da stehen 6 Stück davon in der Halle.
Mhm.
Die sind natürlich nicht alle auf einmal im Einsatz.
Mhm.
Es gibt ja immer verschiedene Anforderungen von Veranstaltern. Zum Beispiel auf Norderney wollen sie keine bunte Kirmesbude sehen. So, da habe ich einen Verkaufsstand, der sieht aus wie ein Schiff. Der wird so abgesenkt, dann nimmt man die Deichsel ab, dann wird der Mast hochgeklappt, dann geht das Licht an und dann denkt man, da liegt ein Schiff. Wie ist das denn hierher gekommen? Ja, das finden wir auf Norderney ganz toll. Und darum darf ich da 3 Wochen in der Ferienzeit mitten im Kurpark stehen.
Und das muss dann sozusagen Geld einspielen für 2 Monate.
Hä?
Also lohnt sich das? Also, das
nein, ja natürlich nicht. Ich mache das ja nur zum Spaß. Das ist ja aktive Erholung. Nein. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ich muss hier meine Kohle verdienen.
Das ist ja Saisongeschäft. Das, so meine ich das.
Das Saisongeschäft, ja guck mal, das Saisongeschäft. Wir fangen jetzt zum Beispiel, wir stehen ja hier vorne auch am neuen Hafen. Das ist damals zur Corona-Zeit entstanden. Da hat uns die Politik in Bremerhaven unterstützt, hat gesagt, pass auf, wir müssen unsere Schaustelle in Bremerhaven schützen. Die dürfen hier bei uns im Touristengebiet stehen.
Ja.
Da kamen ja auch die Leute sind ja nicht geflogen, die haben in Deutschland Urlaub gemacht. So, was hier in Bremerhaven los war die Hölle. Wir haben dort gestanden, mein Kollege mit Crepe, einer mit Brezeln, Karussell, ich stand dort und die Bratwurstbude. So, wir haben gedacht, im Himmel ist Jahrmarkt zur Corona-Zeit. Wir haben mal ganz viel Glück gehabt, dass sie uns so geholfen haben.
Ja.
So, und das fanden aber alle so toll, das war eine Win-Win-Situation, dass wir bis heute da stehen dürfen.
Schön.
Also wir stehen da jeden Sommer. Das heißt also, wir fangen jetzt im März, wenn die ersten schönen Tage sind, fangen wir schon an, dort zu arbeiten. Januar, Februar ist Ruhe. Und im März geht es schon wieder los.
Okay.
So, und dann fangen wir nachher wieder an im Fischereihafen. Nee, in Hamburg-Bergedorf fange ich an. Dann kommt im Fischereihafen der erste Bauernmarkt im April. Dann kommt hier im Hafen das Ostergeschäft. Dann kommt die große Fischparty.
Was ist besser? So 3-Wochen-Dinger, die richtig intensiv sind? Oder lieber so Dinger, wo der Wagen ein halbes Jahr steht, aber dafür nicht so intensiv läuft? Ist es die Mischung, die es macht?
Die Mischung, die es macht, genau. Ich freue mich, wenn ich rausfahren kann und wenn mal richtig ein Wochenende Rambazamba ist.
Wenn die Luft flimmert.
Genau, klar, wenn es brennt und dass man auch mal absäuft und oh Gott, oh hier, und so. Aber der Weihnachtsmarkt ist dann auch sehr schön. Da steht man denn, hat man vernünftige Öffnungszeiten, man macht um 11 Uhr auf, 21 Uhr ist Feierabend und liegt zu Hause in seinem eigenen Bett. So, und ist nicht irgendwo im Wohnmobil, in der Ferienwohnung oder im Campingwagen auf Sylt irgendwo. Ist schon, aber da, beides ist schön.
Aber so, habt ihr ein schönes Wohnmobil?
Ja, ich habe so ein 9,50 Meter Teil, 3,5 Tonnen Anhängelast, damit ich auch meinen Verkaufswagen mitziehen kann. Ja, also wir fahren mit einer Rutsche los.
Und dann auch mit so Dingern, die nach außen gehen, so Koffer?
Nein, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Da kannst du ja ein Haus für kaufen, wenn du solche Dinger nimmst. Nee, nee.
Also schön bescheiden bleiben.
Ja, ist schon wichtig, bescheiden zu bleiben. Ja, ja. Bescheidenheit, das ist ja nicht bescheiden, ich kann es mir einfach nicht leisten. So. Ich kann ja keine 300.000, 400.000 Euro für ein Wohnmobil ausgeben, das mache ich nicht.
Manche machen es, können es nicht, überheben sich und fliegen auf die Schnauze.
Ja, nee, da bin ich zu geerdet für, das mache ich nicht. Nein. Lieber ein bisschen, man muss ja immer Rücklagen haben, man weiß ja immer nicht, was passiert.
Also bist du ein Sicherheitsmensch?
Nee, auch nicht so. Auch wieder beides. So, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, mein Freund hat mal zu mir gesagt, der leider schon verstorben ist, mit dem habe ich mich oft ausgetauscht über Gastronomie, der lebt in Hamburg, arbeitet als Servicekraft. Der hat zu mir mal gesagt, weißt du was, Willi, wenn du über irgendeine Sache schon nachdenkst, dann machst du es doch sowieso. So. Ja, also, und da hat er eigentlich mit Recht gehabt. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann konnte mich niemand aufhalten. Meine Eltern haben mich immer genannt Willi Gnadenlos. So, wenn ich irgendwas wollte, bin ich meinen Weg gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen...
Gegen alle Widerstände.
Und ich muss dazu sagen, wenn man Fehler macht, dann muss man sie auch mit Leidenschaft machen.
Das ist ein schöner Satz, ja.
So. Und die eigenen Fehler sind dann meist auch die teuersten, ne? Ja.
Hast du so... Also magst du das... Also darf ich das fragen? Eine Top 3 oder ein Fehler, den du andeuten kannst?
Ja, ich wollte auch schon mal so einen schönen, großen Mandelwagen haben. Mensch, da war ich Anfang 20. Das Ding kostete damals auch ein Heidengeld. Meine Eltern haben mich auch immer gelassen, die haben mich dann auch nie gebremst oder konnten mich dann auch nicht bremsen.
Und der Fehler daran war?
Und der Fehler war, ich hatte gar nicht die Plätze dazu, um den Wagen zu finanzieren und zu bezahlen. Ja, musste ich ihn wieder verkaufen.
Also das heißt, du warst nicht gebucht?
Nee, ich muss mich um die Plätze kümmern. Da fragt dich ja keiner, Mensch Willi, komm mal her mit deinem Wagen, ich habe hier einen tollen Platz für dich. So geht's ja nicht.
Du musst dich bewerben.
Ich muss mich bewerben, ja, natürlich muss ich überall bewerben. So. Und mittlerweile im Laufe der Jahre ist ja schon auch mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu ein oder anderen Veranstaltern entstanden. Die rufen dann an, Willi, kommst du dieses Jahr auch wieder zu unseren 3V? Alles klar, ich sag, schick mal die Verträge raus, fertig. Und dann gibt es eben halt auch so, ja, ein neues Abenteuer im Jahr muss man ja machen. Dann fährt man mal, bin ich mal in Berlin gewesen, dann zur größten Biermeile in Europa habe ich mich mal hingestellt, habe da Platz bekommen.
Und wonach wählen die das aus? Wählen sie jetzt einen Platz?
Ja, erstmal gucken, wie viele von meiner Sorte schon da sind.
Viele Süßwaren.
Genau, dann gibt es Einheimische.
Habt ihr Lebkuchen oder Mandeln?
Nein. Wir haben nur Sachen, die wir selber produzieren und herstellen. Das geht von Schokofrüchten los, alles frisch. Liebesäpfel, Schokobananen, Weintrauben, Erdbeeren. Wir machen ja auch Käsekuchen mit Schokolade und Kinder Milchschnitt mit Schokolade und dekorieren die und machen die und so. Dann brennen wir die Mandeln selber.
Ja.
Die Mandeln ist die Königsmandel. Die hat mein Papa mal entworfen. Das ist eine Mandel mit weniger Zucker. Die mussten wir teuer verkaufen, weil wenig Zucker dran war. Meine Mama hat meinem Papa damals einen Vogel gezeigt. Das kauft doch kein Mensch. Er hat die gesagt, lass sie da liegen bitte, wir probieren das. Und hat das gnadenlos ein Jahr durchgezogen. Und wer die Mandel einmal gekauft hat, der hat die nur noch gegessen, weil die so geil und lecker war, weil da wenig Zucker dran war. Aber teuer.
Hatte einen echteren Geschmack dadurch.
Richtig, du hast mehr Mandel, weniger Zucker, natürlich einen intensiveren Mandelgeschmack gehabt. Durch den weniger Zucker da dran wurde die Mandel etwas härter am Feuer gebrannt am Topf. Die hat einen ganz eigenen, tollen Geschmack gehabt. Jetzt haben die Kollegen das gesehen, dass das Ding auf einmal lief. Haben aber nicht die Königsmandel produziert, sondern haben ihr Schild weggenommen und Königsmandel hingestellt.
Oh.
Ja, was hat Willi Junior hat gemacht? Ist zum Patentamt nach München. habe das angeschrieben, habe das hier über Böhmert, über den Bremer Anwalt, habe ich die Marke schützen lassen. Also die Marke Reinhards Königsmandel ist ein geschütztes Produkt, was keiner verkaufen darf. Habe schon ein paar Kämpfe ausgestanden mit Ferrero Rocher, weil die auch eher was mit König machen wollen. Wird denn ja Ähnlichkeitsrecherche im Netz gemacht von meinem Anwalt und er sagt, du pass auf, Ferrero will da Königsnüsse machen. Ich so, nö, wollen wir nicht. Und dann durfte Ferrero das nicht machen.
Die hätten sie ja machen können, hätten sie nur was bezahlen müssen.
Genau, dann hätten sie an mich zahlen müssen. So, oder ich habe auch Kollegen gehabt, die wollten es mir nicht glauben. Ja, du schützen lassen, Kollegen hier auf Schaustelle, immer, wir reden ja immer Klartext.
Ja.
Sieh mal zu, dass du abhaust hier bei mir vom Laden. Ja, ich sag, ich habe es dir jetzt als Kollege einmal gesagt. Ja. Ich sage, jetzt kriegst du Post vom Anwalt, es tut mir leid. So, ich musste 2-3 Stück abmahnen, richtig. Einer wollte es überhaupt nicht glauben. Der hat immer weitergemacht. Der hat viel Geld bezahlt. Ist nicht meine Schuld, tut mir leid. Das ist so, wie als wenn man Lacoste-T-Shirts fälscht. Es ist ein geschütztes Produkt. Es gehört mir. Und es darf kein anderer machen. Ende. Und das ziehe ich auch gnadenlos durch. Dafür ist es mir zu wichtig. Das ist meine Existenz. Reinhards Königsmandel ist ein Begriff. Das wissen die Leute. Deshalb kommen die zu uns. Ich sehe, wie, ah, hier, das ist Reinhard. So, da kaufen wir die Mandeln. Ihr habt sowieso die besten Mandeln. So, das sind unsere Kunden. Natürlich können andere Kollegen das auch. Sicherlich.
Also wir waren stehen geblieben bei, wonach die auswählen, wer jetzt da hin darf, wer jetzt einen Platz bekommt.
Genau.
Ach so, gucken, ja. Wie viel haben wir von der Sorte. Wie viele Mandelleute und
genau, Obst. Denn Einheimische werden natürlich bevorzugt behandelt, wie wir hier auch. Ne? Das gehört sich ja auch so. Auf den Weihnachtsmärkten stehen ja meist auch nur die Kollegen. Hamburger stehen in Hamburg, die Bremer stehen in Bremen.
Und trotzdem kommst du dazu, dass du ein Abenteuer pro Jahr hinkriegst.
Ja, kriegt man so hin.
Weil die dann auch sagen, wir wollen auch mal was Frisches. Was
wir Neues, wollen nicht was Frisches.
Was anderes.
Ja, oder es fällt auch mal einer aus, es stirbt okay. Mal einer weg, ja. Es baut mal jemand Scheiße, bezahlt sein Standgeld nicht, hinterlässt seinen Platz schmutzig. Es gibt ja viele Kriterien, warum man dort einen Platz bekommt. Es ist ja nicht einfach so, ich komme mit meiner Bude hin, drehe 4 Beinchen runter, mach das. Man ist ja nicht hingeschissen werden, das soll ja auch richtig stinken, sage ich immer. So. Und wenn ich mein Geschäft betreibe, dann versuche ich das so, manchmal sagen meine Mitarbeiter, guck mal, was der da macht. Ich sage, nein, da gucke ich nicht hin. Die sollen zu uns gucken. Wir müssen so gut sein, dass die Kollegen zu uns gucken. Wir müssen sauber sein, wir müssen ordentlich sein, wir müssen freundlich sein, wir müssen tolle Ware haben. Es muss alles tippitoppi sein.
So, also bist du Perfektionist?
Was das angeht, ja.
Und wo bist du kein Perfektionist?
Och, manchmal lasse ich auch schön den lieben Herrgott einen guten Mann sein. Das eine ist das ist die Existenz. Das ist das Wichtigste, was ich habe. So, und danach, was dann alles reinkommt, was wir haben, ja, da können wir doch ein bisschen locker sein. So, die Kinder in Urlaub fahren, wenn mein Junge möchte mal was haben, der spielt Fußball, neue Schuhe, natürlich kriegst du neue Schuhe. Mensch, und dann bleiben sie auch mal eine Stunde länger auf. Da bin ich dann immer nicht so.
Ja.
So. Dann bleibt auch mal zu Hause die Socke auf dem Boden liegen. Das ist denn so. So ist das Leben.
Hm. Lieber Willi, bist du bereit für den Koffer?
Ich weiß ja jetzt gar nicht, was da drin ist.
Ja, du darfst ihn aufmachen.
Darf ich mal auch? Ich gehe dagegen, ne?
Da sind ein Haufen Gegenstände, du darfst dich für einen entscheiden.
Für einen?
Ja. Nimm ihn raus und erklär uns, warum du dieses Ding genommen hast und kein anderes.
Ist Vergangenheit. Ach, Make-up. Zeit für Neues.
Erzähl, was ist geworden?
Zeit für Neues.
So,
das Datum passt jetzt nicht so ganz, aber doch, das passt doch ganz toll zu mir, Zeit für Neues, weil dort hatte ich meine schwere OP.
2019.
Und danach wurde Zeit für Neues, genau. Da hat sich mein Leben komplett geändert. Wenn man jetzt wieder zurückdrängt, ist man ein bisschen traurig oder
wehmütig.
Wehmütig, ja. Aber mit ganz viel Demut auch, dass man es so überstanden hat.
Beides. OP und das Abschiednehmen aus dem
Gastro-Zirkus,
möchte ich mal sagen.
Ja. Bewegt einen, wenn man nachdenkt, immer wieder. Ganz doll. Das geht auch nie wieder weg. Aber das Leben hat der liebe Herrgott, glaube ich, ganz gut gemacht, dass er uns da hinten so ein Kleinhirn gegeben hat. In dem Moment, wo mir das widerfahren ist, war alles andere irgendwie egal. Geschäft, Geld. Nur, man hat nur noch an die Familie, an die Kinder und an sich gedacht, an die Krankheit. Und als man dann aus dieser Nummer wieder rausgekommen ist, bin ich ja nach Hause gekommen. Und man hat gedacht, oh, das geht nie wieder weg irgendwie. Aber das Leben holt ein Stück für Stück wieder zurück. Dann kommen die Kinder, dann kommt die Arbeit, dann klingelt wieder das Telefon, dann wird man wieder mobiler. Und Gott sei Dank ist das so, dass das alles wieder zurückkommt und dass die Zeiten auch wieder schön werden.
Und dann war ja die Pandemie auch.
Ja.
2020.
Genau. Ich bin ja Gott sei Dank vorher aus dieser Klinik rausgekommen, weil genau meine Station, wo ich lag, war die erste Station, die mit Corona betroffen war. Ich habe ein Zimmer gehabt. Ich hatte in der Zeit, wo ich da war, 3 Zimmerkollegen und 2 davon waren morgens immer das Bett leer. Die sind nicht wiedergekommen. Ja, also das ist alles, das ganze Paket war gruselig, ne? Wenn man auf so einer Krebsstation ist. Naja, aber wie gesagt, ich habe mir aus dem Koffer genommen, Zeit für Neues. So,
ja.
Ich bin immer einer, der nach vorne guckt. Ja. Ne? Vielleicht mal ein bisschen links und rechts, aber nicht nach hinten. Das ist gewesen.
Was Neues hast du geplant für 25?
Was ich geplant habe, also ich bin ja auch ein kleiner Abenteurer. Ich habe mich vor 2 Jahren von meiner Frau getrennt. Meine Frau ist Chinesin, meine beiden Kinder sind halb asiatisch oder halb chinesisch, halb deutsch, sind auch 2-sprachig erzogen, habe ein tolles Verhältnis zu meiner Frau, funktioniert alles ganz gut. Kinder können hin, wo sie wollen, wir haben keinen Sorgerechtsstreit, wir sind auch noch verheiratet, haben uns aber getrennt. So.
Weil es nicht mehr gepasst hat?
Nö, es ging nicht mehr. So, wir waren 15 Jahre jetzt zusammen, ja, wie das Leben so spielt. Und bin dann, wie ich meine Frau auch kennengelernt habe, habe ich auch eine neue Partnerin und die kommt aus Madagaskar. So, jetzt fliege ich das dritte Mal nach Madagaskar jetzt. Die Vorgeschichte gehört dazu. Ich bin einer, der immer gerne über den Tellerrand guckt. So, wir sind Teneriffa-Reisende. Man kann natürlich an der Goldenen Promenade da spazieren gehen und mit den Kindern am Strand was kaufen, ein bisschen im Sand buddeln. Aber ich wollte auch mal was anderes machen und bin nach Madagaskar. Seit letztes Jahr November WHO, das ärmste Land der Welt. Wir fliegen natürlich privilegiert hin. Antananarivo ist die Hauptstadt, 1,8 Millionen Einwohner. Da gibt es alles, was wir als Europäer uns auch vorstellen können. Aber es gibt auch die andere Seite. Und durch meine Freunde, die ich kennengelernt habe, bin ich von dort nochmal nach Fort Dauphin nach unten geflogen. Bin auch ganz bewusst nicht ins Hotel gegangen und habe da in der Familie gelebt, als ich da war.
Und die kanntest du woher?
Wir haben uns im Internet kennengelernt. Okay. Und ich bin ja so bekloppt, ich fliege dann ja auch hin. Ich bin Abenteurer, das mache ich ja gerne. So, und habe dann dort auch das mitbekommen, was die WHO seit November sagt. Das hat mich so betroffen gemacht, dass ich unbedingt helfen wollte. So, dann habe ich die Familie dort auch kennengelernt. Ich habe da mit gewohnt, geschlafen, gegessen. Also tiefer kann man nicht in die Kultur und in Madagaskar eintauchen, wie ich es gemacht habe. Und habe auch die Armut dort mitbekommen. Jetzt nicht unbedingt in meiner Familie, wo ich war. Die sind schon etwas privilegierter. Ich sage mal, kann man sich hier nicht vorstellen. Hatten auch ein Steinhaus, aber ohne Türen, ohne alles. Da gibt es eine Steckdosenleiste. Wasser muss jeden Tag mit Kanistern getragen werden. Ist schon schwierig mit Strom und Internet. Haben aber dort so ein kleines Grundstück und so ein kleines Häuschen. Die Mama ist sehr engagiert, hat so eine kleine Foundation, dass dort die Straßenkinder wenigstens eine Flasche Wasser am Tag kriegen. Ich war mit ihrem Bruder am Strand Fußballspiel mit seinen Freunden. Und dann sind die kleinen Straßenkinder zum Strand gelaufen und haben das Meerwasser getrunken. So. Mal eben sacken lassen. Und sie sterben da dran. Kleine Kinder, 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Keine Eltern, kein nix, leben auf der Straße. So, diese Kinder gibt es dort. Zu Tausenden gibt es dort. Aber die Mutter, wie gesagt, hat diese, und die öffnen abends immer, wenn es dunkel wird, die Tür von ihrem Haus und von ihrem Grundstück, was sie dort haben. Und dann kommen ungefähr 25 bis 30 Straßenkinder und dürfen auf dem Grundstück im Flur und auf der Erde und überall schlafen, damit nachts nicht die fiesen Menschen an die Kinder rangehen und sich vergehen. So, und das hat mich alles so, und dann habe ich immer gefragt, ich sage, Mensch, wo kriegen wir denn hier Wasser her? Hier gibt es doch Grundwasser, wir müssen noch ein Loch buddeln können, dass es hier Wasser gibt. Ja, sagt der Papa, das ist 15 Meter tief, da kommen wir aber nicht ran, weil wir uns die Pumpe nicht leisten können. Dann habe ich gesagt, ich komme wieder, wir kaufen die Pumpe und wir buddeln hier ein Loch und machen Wasser für euch. Die sollen da alles vorbereiten. Es gibt diese Anlagen da, aber sie können sich die nicht leisten. Für uns ist das nicht viel Geld. Ich spreche jetzt auch nicht über Geld, aber ich mache das, ich fliege da runter, ich bezahle das und wir buddeln mit der Familie ein Loch, bohren Grundwasser und dann haben in der Region, da wo die wohnen, haben ungefähr 500 Menschen Wasser. So, das werde ich machen. Auch wenn ich dort im Restaurant essen gehe in Madagaskar. Wir gehen jedes Mal in die Küche oder ich bestelle immer extra so kleine Beutelchen mit Nudeln, sodass wir so 6, 7, 8 Beutel haben mit kleinen Tüten, wo Nudeln drin sind für die Kinder mit ein bisschen Fleisch, Hühnchen und so weiter. Und dann gehst du vor die Tür und es stehen 50 Kinder und betteln. Und dann hast du 8 Beutel in der Hand und denkst, wem gibst du es jetzt? Ja, dann suchst du dir die größten und traurigsten Augen, suchst du dir aus. Und die laufen dann mit dieser Tüte weg und teilen es nochmal zu viert. Also das ist schon gruselig, ne? Ja, ist schon schlimm. Aber wie gesagt, ich mache das, was ich machen kann. Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann das tun, was ich tun kann.
Aber ist das nicht so eine schöne Insel vor der afrikanischen Küste?
Unglaublich schön. Madagaskar? Unfassbare Natur, unfassbar schöne Strände, menschenleer. Also die Jungs haben mir da schöne Sachen gezeigt. Also es ist unfassbar. Eine Flora und Fauna. Also so.
Und dann so viel Elend.
So viel Elend. Ja, so wie ich das mitbekommen habe, alle Gelder, die jetzt von Europa, China und alles, was da kommt, das versickert ja eine Korruption da. Ne? Das kommt ja nie bei den Leuten an, da wo es hingehört. Ganz gruselig.
Schlimm.
Ja, schlimm. Ja, und ich tue das, was ich tun kann. Wir buddeln jetzt erstmal ein Loch und holen Wasser.
Und die Frau, die du jetzt neu hast,
ja,
kommt daher?
Die kommt daher, genau.
Und lebt aber jetzt?
Die lebt aber in der Hauptstadt. Die Eltern kümmern sich, sie macht eine Ausbildung. Das ist da ein bisschen anders. Sie macht dort eine Ausbildung, das muss auch bezahlt werden. Zur Kosmetikerin, Friseurin und Wellness. So, das ist so das Paket, was sie macht. So, ihr Bruder, sorgen die Eltern auch für ihr Bruder mit seiner Freundin. Die sind auch in der Hauptstadt. Der studiert Kommunikationswissenschaften. Also es wird schon aufgepasst, dass die Kinder vernünftig groß werden.
Und die bleiben dann dort oder will die nach Bremerhaven kommen?
So weit sind wir noch gar nicht. So, das wollen wir nochmal erstmal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Man muss sich erstmal richtig kennenlernen. Vielleicht fliege ich noch dreimal hin. Wir haben jetzt den Plan, dass sie mal mich besuchen kommt. Ne, ist ja auch ein großer Aufwand hier mit Verpflichtungserklärung, Einladung und ach, allen Scheiß, was man alles machen muss, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, wenn dich mal jemand aus Madagaskar besuchen möchte, um dort ein Visum zu beantragen.
Was ist ja jetzt für ein Altersunterschied, wenn ich indiskret fragen darf? Kann ich auch rausschneiden die Frage, wenn das doof ist?
Ja, ist doof.
Haben wir schon gedacht.
Aber man muss dazu sagen, das Leben, was dort geführt wird, und das spielt in der Kultur auch keine Rolle, abgesehen davon. Das hat was mit Respekt und Liebe zu tun, das spielt das Alter in der Kultur keine Rolle. Und wenn ich jetzt hier so eine junge Frau sehe bei uns, die in dieser Kultur groß geworden ist, könnte ich nie was mit anfangen. In der Kultur dort, in diesem Familienverbund, wie die groß werden, sind diese Menschen oder die jungen Frauen viel reifer, weiter. Mhm. Ich bin ein alter Kasperkopf, sie ist sehr jung und reif und dann trifft man sich doch schon fast in der Mitte, ja, wenn man sich kennt. Und nachher Alter, meine Frau ist auch 15 Jahre jünger als ich. Das war bei mir immer so, dass ich immer irgendwie jüngere Frauen hatte. Das verspielt sich aber im Laufe des Alltages und des Lebens. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Ja. So. Und das ist, weil du Abenteurer bist?
Weil ich Abenteurer
bin. Weil du das Exotische?
Ja, ich mag das sehr, sehr gerne, exotisch, ja. Hat jetzt nichts unbedingt mit China oder Afrika oder Madagaskar zu tun. Ist einfach so.
Das Außergewöhnliche einfach.
Ja. Bin aber auch schon immer viel in meinem Leben gereist. Ich habe fast schon alles gesehen. Außer Australien war ich, glaube ich, schon überall.
Auf jedem Kontinent. Warst du schon in Russland?
Wollte ich immer gerne hin. Habe auch durch meinen Eishockey immer noch guten Kontakt. Durch dieses Multimedia kann man ja immer noch Kontakt halten zu Sergei Hatkevich und Andrei Dmitriev. Serjoschka. Mit denen habe ich zusammen in Herne gespielt. Im Moment haben wir lange keinen Kontakt gehabt, weil der Krieg hier auch läuft. Ich wollte immer gerne mal nach Moskau, weil ich die Stadt einfach geil finde. Ne? Ich war in Südamerika, Nordamerika, ich habe alles schon in Asien, ich habe alles durch irgendwie schon. Ne? Muss man machen. Das Leben ist eh zu kurz, um die ganze Welt zu sehen. Da muss man zusehen, dass man ordentlich was reinpackt. Ne?
Wo hat es dir am besten gefallen?
Kann man gar nicht sagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile oder seine schönen Seiten und seine schlechten Seiten. Es ist ja auch so verschieden. Wenn man selber mal gereist ist, merkt man das ja auch von den
Aber
Kulturen.
Aber gab es irgendwo einen Ort, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall nochmal hin, auch wenn ich es vermutlich nicht mehr schaffe, weil ich weitere neue Sachen entdecken will?
Ja, du kannst eigentlich überall nochmal. Amerika ist ja so groß, du kannst ja fünfmal hinfliegen, bis fünfmal im verschiedenen Land. Ob jetzt Süden, Osten, Westen oder bis in New York, das ist ja was ganz anderes, als wenn du in Mississippi und irgendwo da rumturnst oder in Miami. Oder wenn du nach China fliegst, ob du jetzt in Peking bist oder bist irgendwo, wo meine Frau kommt, aus Shenyang, das ist eine chinesische Kleinstadt, die haben nur 9 Millionen Einwohner. Da ist nichts mit Tourismus und so. Da bin ich das 8. Weltwunder immer noch, wenn ich durch die Straßen laufe. So, die gucken dann immer alle und wollen dich anfassen und die Haare und wollen ein Foto mit dir machen und so weiter. Und das ist schon ganz interessant. Aber wenn ich dann nach Peking komme, ist wieder was ganz anderes. Das ist eine ganz aufgewühlte, hektische Stadt. Da gibt es Ausländer, die haben, da wirst du nicht beachtet. So, und wenn du dann in den Süden gehst, ist China nochmal ganz andere Kultur. Oder auch jetzt Madagaskar, Nord und Süd sind auch zwei verschiedene Sachen. Das Witzige ist ja, selbst in Madagaskar gibt es untereinander Rassismus. Ihr habt doch einen an der Marmel. Meine Freundin kommt aus dem Süden und sie studiert oder arbeitet ja in Antananarivo im Norden. Im Norden haben die Frauen eher glatte Haare und im Süden haben die Frauen eher krause Haare. Wenn die krausen Haare im Norden sind, wir waren im Restaurant essen, der Kellner hat sie nicht beachtet. Der hat am Tisch nur mit mir gesprochen. Da habe ich gefragt, ja, was ist denn hier los? Und dann hat sie mir das erklärt, Nord und Süd, dass der Norden so ein bisschen den Süden verachtet. Da habe ich gesagt, sag mal, ihr habt doch eine Marmel. Ne? Ihr seid alles Dunkle und habt auch untereinander Rassismus. Wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir kein Mensch, habe ich gesagt. Ja, witzig, ne? Was man so alles erlebt.
Ah, da musst du auch schon viel Geld reinholen, um die ganze Welt sehen zu können.
Ja, es ist ja, ich fliege ja nicht jeden Monat irgendwo hin, ne? Also unser Job ist ja so, ich habe ja fast kein Wochenende frei im Sommer. Es geht ja fast wirklich nur im September, halte ich mir mal so eine Lücke von 2-3 Wochen frei, weil ich da mal einmal raus muss. Und dann ist es eben halt Januar, Februar, März, so. Ansonsten komme ich ja auch nicht weg.
Stimmt, du ballerst richtig durch, ja, wenn die Saison ist.
Ja, das ist schon viel, 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 viel Arbeit für mich.
Was war das Maximum, was du einmal in einer Woche gearbeitet hast, wo normale Menschen von 40 Stunden, vielleicht von 36 Stunden reden?
Ja, das machen wir jedes Wochenende. Da brauche ich ja gar nicht lange überlegen. Was wir als Selbstständiger für Zeiten abreißen, aber da achten wir gar nicht drauf, da gucken wir gar nicht drauf, weil das einfach selbstverständlich ist. So, wenn hier so eine Festwoche in Bremerhaven ist, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, dann arbeitest du bis 12, wir haben Öffnungszeiten da bis 1 Uhr. So, bis wir fertig sind mit Saubermachen, ist es 2. Dann kommst du nach Hause, musst noch eben deine Kasse fertig machen, es ist 3. Bis du schläfst, ist 4. 3, 4. So, dann haust du mal eben 3 Stunden aufs Ohr, duschen, frühstücken, los. Und da wird man noch nicht müde, weil man so unter Adrenalin ist und das muss ja alles klappen, muss funktionieren. Morgens zum Großmarkt wieder frische Ware holen, bla bla bla. Dann geht es ja Schlag auf Schlag. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Das ist dann immer so, ne?
Das geht auch noch.
Noch.
Ja. Also da hast du auch noch Bock drauf.
Ja, total. Ich liebe das. Es gibt nichts Schöneres für mich.
Aber gibt es da viele von oder muss man da reingeboren sein oder kann man als Außenstehender da reinkommen?
Kann man nicht, nein. Diese Blase an Schaustellern, so als Außenstehender einen Platz auf diesen Schausteller klassischen Jahrmärkten zu bekommen, ist fast unmöglich. Mensch, wir kennen uns erstmal alle von klein auf an. Die Community ist ja relativ klein. Wir sind alle organisiert in den Verbänden. Du musst ja versuchen, mal beim Bremer Schaustellerbund Mitglied zu werden. Die sagen, was willst du denn? Nicht? So sage ich jetzt mal.
Es sei denn, du übernimmst irgendein Geschäft von jemandem, der aus irgendwelchen Gründen...
Ja, auch dann wird es für dich schwierig. Dann wissen wir ja, dass du nicht dazugehörst. Und werden auch vielleicht, dann sind alle scharf auf deinem Platz, den du da gekauft hast. Ja, es ist nicht einfach, sagen wir mal so. Also dieses Schaustallgewerbe ist schon eine geschlossene Einheit.
Wie so ein kleiner Hühnerhaufen.
Ja, genau. Hackordnung. Natürlich gibt es dann so Stadtfeste, Hafenfeste. Und das ist alles natürlich wieder lockerer. Da sind dann auch welche bei, die haben dann ihren Job am Wochenende, drehen am Wochenende mal ein bisschen Bratwurst, haben auch ein vernünftiges Geschäft und rutschen hier mal auf Flohmärkten, Weihnachtsmärkte, ja, Weihnachtsmärkte wohl auch manchmal. Aber Hafenfeste, Straßenfeste, private Veranstalter. Ne?
Machen sonst als Hauptberuf was anderes.
Machen was anderes, genau.
Okay, ja, aber die, die das so Vollzeit machen, Vollblut machen...
Ja.
Die
sag mal, richtige beißen, Volksfeste, Bremer Freimarkt.
Die beißen die Konkurrenten weg, wenn es sein muss.
Ja, nee, nicht, wenn es sein muss, das ist einfach so. Ja, so. Das ist eine geschlossene Community. Und das ist auch gut so, dass das so ist, sonst wir müssen uns ja auch schützen. Ich meine, wir Schausteller sind ja auch ein Kulturgut in Deutschland. So, ich sage immer, früher war das, ich sag mal so, noch so 10, 15 Jahre zurück, da war es auf den Märkten oder 20 Jahre immer höher, immer schneller, immer größer, immer weiter. Die Zuckerwatte wurde neu erfunden. Früher gab es nur Mandeln. Heute gibt es Cashewkerne, Erdnüsse, Walnüsse, Macadamia, Mandeln mit Raffaello, Nutella. Hat es ja früher alles nicht gegeben. Immer höher, immer schneller, immer weiter. Die Fahrgeschäfte wurden immer größer. So, das hat sich so ein bisschen, ist dann eine Pause drin oder ein Stopp irgendwie. Weil du kannst das Rad ja nicht 100-mal neu erfinden. Aber die Welt um diese Schaustellerblase, die entwickelt sich so schnell durch das Internet und durch KI jetzt und so weiter, dass wir langsam altertümlich werden. Die Schaustellerei kommt nicht mit der Geschwindigkeit der Welt, können wir nicht mehr mithalten. Dadurch werden wir aber auch interessant oder wieder interessant oder nochmal interessant. Also wir sind ja noch immer so das Antidepressiva gegen die ganze Welt um uns herum, über die Kriege. Und wenn du auf das Volksfest gehst, hast du Freude. Du hörst Kinder schreien, lachen, Musik. Dort trifft sich jung, dort trifft sich alt. Das ist ja wirklich was ganz Spezielles.
Oder auch wenn man fremde auch Leute stehen plötzlich nebeneinander und
ja, sicherlich,
sind Kumpels.
Genau, ja. Und da kann man nochmal abschalten, Freude haben. Ja. Und das alles andere vergessen, was um einen passiert. Diese, ja, die Welt, die um uns so schnell und rasant und auch böse wird ja manchmal. So, das hast du auf dem Volksfest nicht. Da ist Freude, pure Freude, Lebensfreude.
Gab es mal so einen richtigen Griff ins Klo bei irgendeinem Volksfest?
Och, andauernd. Das passiert ja immer wieder. Lass mal, ich fährst ja irgendwo ein Wochenende hin nach Hamburg, 3 Tage Regen. Ja, dann guckst du aus dem Fenster und keiner kommt.
Ja, aber ich meine so in einem anderen Sinne, dass du dachtest, da fahre ich nie wieder hin, da bringe ich keine
Pferde hin. Ja, natürlich. Das sind diese Abenteuer, die man ab und zu mal macht. So, Mensch, ich habe Veranstaltungen, da fahre ich seit 30 Jahren. Elmloher Reitertage. Ja, da sind wir seit 60 Jahren. Mein Großvater hat da schon gestanden. Bremer Freimarkt, ich bin jetzt 57. Da stehe ich, seit ich 18 bin. So, hier die Festwoche habe ich dir ja vorhin schon mal erzählt. Da stehe ich seit Beginn der Festwoche stehe ich da. Im Schaufenster Fischereihafen ist die Fischparty ja immer einmal im Jahr. Ich war der Erste und Einzige, der bei der ersten Fischparty damals gestanden hat. Mit Mandelwagen für Fisch alle 10. Und dann gibt es immer wieder was, wo ich sage, wo man mal immer wieder ein Abenteuer machen muss. Und da kann man schon mal ins Klo greifen.
Erzählst du eins? Konkret?
Ja, der Veranstalter war natürlich stolz auf seine Veranstaltung. Das war oben an der Ostsee. Das war ein Surf-Event. Er hat mir ein bisschen was anderes erzählt, wo ich stehe und was da los ist. Es war gar nichts los und ich habe nicht da gestanden, wo ich stehen sollte. Ja, war denn eben so. Ja, fährst nicht wieder hin und fertig. Das Schöne ist ja bei unserem Geschäft, es sind Räder unten dran. Ich kann die Stützen hochmachen, ich kann anhängen und wieder wegfahren. Wenn ich jetzt irgendwo ein festes Geschäft hier in der Innenstadt habe und es funktioniert nicht, habe ich einen 10 oder 15 oder 20 Jahresvertrag und komme nicht raus aus der Nummer. So, und das ist eben der Vorteil. Wenn es läuft, ist schade, dass wir wieder los müssen. Aber wenn es nicht läuft, können wir anhängen und weiterziehen. Meine Mutti definiert unseren Beruf immer so, wenn sie gefragt wird, mal fahren wir hier hin, mal fahren wir dahin. Mal gibt es ein bisschen mehr, mal gibt es ein bisschen weniger. Und über das ganze Jahr so verteilt, wenn du mich so fragst, Wetter, wir spekulieren jedes Wochenende an der Wetterbörse, sage ich. Ist das Wetter gut? Kommen die Leute? Ist das Wetter schlecht? Haben wir Regen? Kommen die Leute nicht? So, aber ich sag mal, wenn du so eine Zackenbewegung machst, gut, schlecht, im Jahres, am Ende kommt doch irgendwie immer das Gleiche wieder raus. So, ne?
Und du hast 2 Uhren.
Nee, das ist dieses Gesundheitsding, Schritte zählen. Ein
Fitness-Tracker.
Ja, ja. Hab ich heute gerade angemacht. Bin mal gespannt, wie heute Abend, wenn ich das auswerte.
Ach so, ist das erste Mal. Ist
ja, ja,
ganz neu.
Hatte ich mir gerade gekauft. Ja, ja.
Ich wollte gerade fragen, ob das neu ist nach dieser OP-Geschichte.
Nee.
Wird immer was Neues.
Ja, so, mal gucken.
Bist du so ein Technik-Nerd? Oder?
Das kostet mich viel Zeit und,
und Nerven,
dich
da reinzufuchsen.
Was ich mit meinem Handy ist ja... Boah. Was man da alles mitmachen kann, das ist ja der Wahnsinn. Ich brauche das nicht. Meine Kinder, hier mein Sohn, der zeigt mir das denn mit 13. Der ding, 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 ding.
Ja, aber mit Banking und so ist das schon praktisch.
Ja, habe ich ja auch alles drauf. So die Basics habe ich ja drauf.
Und einen dicken Kalender bestimmt auch.
Wo nee, alles... gar nicht. Ich bin nicht immer noch oldschool. Da habe ich immer noch meinen von der Volksbank, wo man denn so schön die Monate einträgt. Das ist für mich besser. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, ich brauche auch immer noch meinen Zettel. Ich sitze morgens beim Kaffee. Ich stehe ja mal relativ früh auf, damit ich meine Stunde morgens noch allein habe. Dann kommt mein Sohn zum Frühstück, weil er zur Schule muss. Dem schmier ich dann das Butterbrot. Dann kriegt er sein Küsschen, klaps von Arsch. Und dann kommt die Kleine ja langsam nach unten. Dann macht die Frühstück mit mir. Dann bringe ich die zum Kindergarten. Haben uns ja vorhin getroffen. Ja, das ist der morgendliche Ablauf. 5, 6 Uhr stehe ich immer auf, damit ich wenigstens noch mal eben eine Stunde alleine habe. Wo ich denn meinen Zettel schreibe, was ich am Tag so machen werde.
Lieber Willi Reinhardt, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens.
Für die großen Fragen des Lebens.
Ich würde wieder 3 Zettelchen auswählen.
Ja.
Aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten. Und was hat das mit dem Tattoo auf deinem Arm auf sich?
Das Tattoo, ja, das habe ich damals, das war auch so eine Situation, da hatte ich mich von meiner Freundin getrennt, habe gedacht, jetzt musst du eher was wieder machen. So, Frauen gehen ja zum Friseur, holen sich eine andere Frisur oder lassen sich eine andere Frisur machen, wenn sie sich vom Mann trennen. Ich habe mich damals einmal tätowieren lassen. Es war aber nur das Dunkle habe ich tätowieren lassen. Tribal waren damals in.
Ja.
Da war ich, glaube ich, 28, 29 und habe das jetzt vor 5 Jahren nochmal mit, damit das wieder ein bisschen moderner und frischer aussieht, habe das auf Teneriffa nochmal mit Rot ausfüllen lassen. Jetzt sieht es wieder frisch und modern aus, habe ich mir so gedacht.
Ja.
Und auf der Seite meines Herzens, auf der linken Brust. Habe ich 2 chinesische Wörter tätowiert. Das eine ist mein Sohn, das heißt Leroy auf Chinesisch, und das andere ist Lily Rose, das ist meine Tochter, die möchte ich immer auf meinem Herzen tragen.
Schön.
So, da habe ich die beiden Tattoos. So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt kommt. Wenn Ihr Chef morgens sagt, Sie sind gefeuert, was ist Ihre erste Reaktion? Erstmal habe ich ja keinen Chef. Ich bin ja immer selber Chef gewesen. Ich habe sozusagen nie im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Nur beim Eishockey war das damals so, war der Trainer ja mein Vorgesetzter. Ansonsten würde ich mich erstmal richtig schön hinsetzen ins Café und einen herrlichen Milchkaffee trinken, genießen. Weil im Leben ist das immer so, wenn eine Tür zugeht, gehen mit Sicherheit 3 andere Türen wieder auf.
Schön, danke.
Was ist Ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Der Sinn des Lebens ist ja Wünsche, Ziele, Träume. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemandem was Schlechtes wünsche, wünsche ich ihm so viel Geld in seinem Leben, dass er es nicht mehr ausgeben kann. Dann kann er sich alles kaufen, kann sich jeden Wunsch erfüllen, kann sich jedes Ziel, aber alles, was er vorhatte, dann ist der Sinn des Lebens für mich vorbei. Also Wünsche, Ziele, Träume. Ich habe immer einen Sinn, warum ich arbeite, damit ich Geld verdiene, damit ich vielleicht in Urlaub fahren kann, damit ich für die Kinder was machen kann, damit man alle diese Dinge tun kann oder auch anderen helfen kann, was so ein bisschen jetzt auch sich bei mir verfestigt hat. Wünsche, Ziele, Träume. Mein größter Traum? Gesund bleiben und alt werden.
Ja.
Für meine Kinder.
Ja. Aber was zu kurz gekommen ist?
Ich habe nicht zu kurz gekommen. Ich habe immer die Dinge getan im Leben, die ich gerne wollte. Auch gegen alle Widerstände. Ich habe mich immer durchgesetzt und bin meinen Weg gegangen. Willi gnadenlos, wie meine Eltern mich immer genannt haben. Wie gesagt, waren auch viele Fehler dabei, aber aus Fehlern lernt man ja mehr als aus den guten Dingen. Das ist einfach so. Ich bin ja das Produkt meiner Fehler, der hier sitzt.
Das verleitet so zu der Frage, ob es einen Fehler gibt, den du bereust.
Ich bereue gar nichts. Nix. Ich würde es alles wieder so machen. Und wenn, dann sind das so Kleinigkeiten, wo man gar nicht drüber, die nicht wichtig sind, sag ich mal, was man bereuen müsste. Jeder hat ja im Leben mal so Kleinigkeiten, die nicht funktionieren oder sagt, Mensch, hätte es mal nicht gemacht. Man hat auch mal Menschen enttäuscht, das gehört auch dazu. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Was man mit Worte anrichtet, kann man auch wieder mit Worte lösen, finde ich. So, ich habe jetzt niemanden einen Knüppel auf den Kopf gehauen oder so verletzt oder irgendwas ist passiert. Nö, habe ich nie gemacht, ich bereue auch nichts, nein. Ne?
Eine haben wir noch.
Wo standen Sie schon mal im Abseits? Ja, beim Eishockey, ne? Früher beim Eishockey, im Abseits. Ne, im Abseits, ja, beruflich manchmal, ist ja klar, dass man im Abseits steht. Wenn es zum Beispiel eine Veranstaltung gibt, es gibt 10 Bewerber auf einen Standplatz und man bekommt ihn nicht, ja, steht man im Abseits, ne?
Im Worst Case hat man dann eben für die Zeit kein Engagement.
Also mein Kalender ist voll. Es wäre immer so, dass ich dann einen 2., 3. und 4. Wagen habe und das Wochenende auch mal doppelt und dreifach mache. Oder ich tausche einfach aus, schmeiße einen schlechten raus und suche mir dafür einen besseren. Ich versuche ja an den Wochenenden, wo ich eine Veranstaltung habe, die nur so okay ist, versuche ich ja was Besseres zu bekommen.
Ja.
So, und dann lässt man mal einen weg und nimmt mal wieder einen anderen. Oder die Termine überschneiden sich so, dass man es gar nicht schaffen kann. So, die Veranstalter auf Norderney sprechen ja nicht mit den Bremern. Und die Bremer verschieben auf einmal um eine Woche und schon hängst du mit Norderney im Clinch, weil das gleichzeitig dann stattfindet. Ne? Also ist schon manchmal schwierig.
Aber wie viel kannst du parallel laufen lassen?
Oh, mit viel Anstrengung, ja. 3 schaffen wir, bei 4 wird es schwierig.
Wir sind dann du und deine Mitarbeitenden.
Ja, und dann kommen sogar meine Eltern nochmal ins Spiel. Mit 85 und 80 sind die beiden immer noch aktiv und wollen immer noch ihre Stunden arbeiten. Die muss ich mit einbauen, sonst sind die beiden nicht zufrieden. Die haben das ihr Leben lang gemacht, die haben das immer gerne gemacht, genauso wie ich jetzt auch. Und meine Mutti, die will, und mein Papa, die wollen immer noch dabei sein. Dieses, was wir machen, ist ein Geschenk. Das ist kein Beruf, das ist auch eine Berufung. So, und mein Papa nimmt dann seinen Stock, setzt sich auf seinen Hocker und ist dann froh. Mensch, Willi, du bist ja immer noch da. Wann gehst du denn in Rente, fragen sie ihn. Du sagst doch, ich mache noch bis 85 und dann gehe ich bei meinem Sohn ins Management. Ne? Er ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Immer diese ganzen Sprüche über den Tresen, das ist ja immer die Freude, dass die Leute mit dem Lächeln bei uns weggehen. Das macht uns ja, das ist die Kinder, das Lachen mit der Zuckerwatte. Also es ist so herrlich, dieses Arbeiten, es ist so schön.
Ist die Zuckerwatte weiß oder rosa?
Welche Farbe willst du haben? Ja,
weiß.
Ja, es gibt weiß, es gibt rosa, es gibt so, wie gesagt,
das hat beide.
Ach, es gibt Zitrone, Erdbeer, Waldmeister, Himbeer. Es
aber
gibt,
könnt ihr verschiedene machen?
Jo, ja, ich habe ja eine Maschine, die kann zwei verschiedene Farben machen, dann wechselst du immer und ach, das ist ja alles Wahnsinn. Dann gibt es diese Eimerchen mit 4, 5 verschiedenen Farben drin und.
Und Sport?
Ja, würde ich gerne wieder im Verein machen, weil ich gerne mit Menschen auch so mache und so und auch Freundschaften pflegen möchte. Bin aber durch meinen Beruf so unflexibel, weil ich ja oft nicht in Bremerhaven bin, dass ich diese festen Trainingszeiten wie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 18 Uhr gar nicht einhalten kann. Also bin ich ein Fitnessstudio-Gänger. Bin bei McFit und habe da meine Karte und kann ja auch bundesweit trainieren. Wenn ich jetzt in Bremer und Freimark bin, gehe ich im Bahnhof, trainiere da. Wenn ich in Hamburg da, in Bergedorf, Eppendorf oder wo wir immer gerade sind, kann ich überall in McFit, kann ich mit meiner Karte trainieren.
Und nimmst du lieber den Wohnwagen mit? Oder das Wohnmobil oder lieber eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer?
Also Ferienwohnung nehmen wir fast gar nicht mehr, nur wenn, wie gesagt, alles doppelt und dreifach ist. Ein Wohnwagen, den wir haben, unser großer Wohnwagen, der steht fest auf Sylt in Tinnum, weil wir ungefähr 12 Veranstaltungen auf Sylt haben. Fahren wir immer mit der Wagen. Der Verkaufswagen bleibt auch auf der Insel. Der steht auch auf dem Campingplatz. Und wir fahren dann immer nur mit Sprinter, voll Ware, Personal rüber, nehmen den Hänger, machen die Veranstaltung, schlafen im Camping und hauen dann wieder ab. So, und das Wohnmobil ist eigentlich das große Teil mit der 3,5 Tonnen Anhängelast. Damit fahre ich immer auf Tour und mache die anderen Veranstaltungen. Ist so groß, wir haben Schiebetür, hinten sind die Mitarbeiter, vorne bin ich.
Und dann kommen die Kids mit?
Nein, überhaupt nicht. Möchte ich nicht. Mein Sohn findet das immer mal ganz witzig, mitzuhelfen. Die sollen aber ihren eigenen Weg gehen, weil ich sage, mein Quatsch können sie immer noch machen.
Das heißt, die dürften keine Schausteller werden?
Doch, dürfen sie. Später ja. Sie kriegen ja alles mit bei mir trotzdem. Sind am Wochenende ja trotzdem da. Kommen mit, sehen ja, was ich arbeite, was ich mache.
Das und dann sind sie bei Mama?
Nee, und bei Oma und Opa. Wir wohnen Haus an Haus direkt nebeneinander. Entweder sind sie bei Oma und Opa oder bei Mama und Papa. Das können die Kinder machen, wie sie wollen. Wir sind da ganz easy. Wenn Leroy sagt, ich gehe heute von der Schule zu Mama, ich sage, alles klar, schreib mir eben eine WhatsApp und dann ist gut. Mama muss ja auch Zeit haben. Ne? Ja. Und die Kleine, die Kinder leben beide bei mir hauptsächlich. Ja, meine Frau ist Yoga-Master. Die gibt hier in Bremerhaven in ganzen Fitnessstudios, gibt die Unterricht, hat ihre Immobilienausbildung noch fertig gemacht hier in Bremerhaven. Sie war ja Immobilienmaklerin in China, hat sie 9 Jahre gearbeitet. Und dann haben wir die Ausbildung hier nochmal fortgeführt oder nochmal anerkennen lassen. So, da hat sie einen Stempel, also sie kommt gut klar.
Aber wenn du dir das mal vorstellst, wenn du dann 85 bist, wo willst du dann sein, was willst du machen?
85, also wenn ich jetzt so meine Eltern angucke, wenn ich so 85 und 80 werde, dann habe ich keine Angst vorm Altwerden, muss ich sagen.
Ja.
Aber andersrum muss ich dazu sagen. Und
bleibst du auch in Bremerhaven?
Das weiß ich.
Oder meinst du, du
also hier ist, doch noch irgendwie weg? Hier ist meine Heimat, hier ist meine Basis, hier sind meine Freunde, hier sind meine Kinder, hier bin ich geboren. Ich brauche mein Zuhause. Natürlich bin ich Abenteurer, bin immer unterwegs, aber ich möchte immer wieder nach Hause kommen.
Mhm.
Weil hier ist die, my home is my castle. So, das ist einfach so. Und wenn du jetzt heute mal guckst, die Großeltern, meine Großeltern, die haben noch Wünsche, Ziele, Träume, immer noch. Meine Eltern, oh, wir brauchen noch mal ein neues Auto, wir müssen das Wohnzimmer reparieren. Ich denke, so, was machen die denn noch? So, wenn ich mal an meine Großeltern zurückdenke, ja, ich kenne meine Oma in Kittelschürze. Die hat den Kotelett mit in die Pfanne gehauen und um 12 Uhr war mittags, um 18 Uhr war Abendbrot. Und dann kam die Bulle Bier auf den Tisch bei Opa. Die haben ja nicht mehr so viel gemacht. Aber wenn du die Großeltern von heute anguckst, wie beweglich, modern und was da noch so alles los ist, ja, dann habe ich keine Angst vorm Altwerden, überhaupt nicht.
Aber willst du dann auch noch ein neues Wohnzimmer und ein frisches Auto? Wird sich zeigen.
Wird sich ergeben, ne? Mal sehen, wie ich drauf bin. Mein Papa sagt ja auch manchmal zu mir, Junge, der Körper wird zwar alt, aber glaub mir, der Kopf hört nicht auf zu arbeiten.
Das heißt, du gehst davon aus, dass du immer noch neue Ideen hast,
ja,
neue Aktionen starten willst.
Ist es weniger geworden? Wenn man jünger ist, ist man, sag mal, risikofreudiger. Aber guck mal, ich bin 57.
Ja, und dann kommen wir jetzt nochmal zum Anfang zurück. Du hast ziemlich am Anfang schon gesagt, dass dir bewusst wurde, was du Familie, Körper und Kindern zugemutet hast.
Mhm.
Durch das Pensum, was du weggeschafft hast.
Richtig, das kriegt eine Eigendynamik, die man selber gar nicht
so bewusst.
Dem wird man gar nicht bewusst, was man sich, wie gesagt, seiner Familie, was man seinem Umfeld antut. Mensch, ich bin auf keinen Geburtstag mehr gegangen, keine Hochzeit, kein dies, kein das. Ich habe nur noch gearbeitet, gefühlt, gemacht, getan, das Telefon klingelte, man hat funktioniert. So, und da bin ich ganz von weggekommen wieder, total. Ich bin jetzt wirklich glücklicher, ich bin gesundheitlich wieder besser drauf, ich gehe zum Sport, ich habe Zeit für meine Kinder. Und heute gehe ich zur Hochzeit. und lass die Mitarbeiter arbeiten. Heute gehe ich zum Geburtstag und lass die Mitarbeiter machen. Ja, dann passiert mal ein Fehler, so ist das nun mal. So.
Dreht sich die Erde?
Hä?
Dreht sich die Erde?
Weiter und weiter und weiter. Trotzdem und wenn ich nicht mehr da bin, macht es ein anderer. Das ist einfach so.
Willi, jetzt sind wir eigentlich schon fast da, wo wir am Ende immer sind, aber ich muss die Frage nochmal stellen, weil die gehört dazu, zu diesem Podcast, wie das Arm in der Kirche. Wenn wir so einen Strich ziehen, wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es auf den Punkt? Wie packst du es in eine Mandeltüte? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Spaß haben und schwitzen.
Dankeschön. Danke für deine Art, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in diese, wie du selber gesagt hast, Schausteller-Bubble, in diese Gemeinschaft, eingeschworene Gemeinschaft auch, in dieses geerdet sein, verwurzelt sein an einem Ort. Für dich ist es Bremerhaven und gleichzeitig das Zuhause sein auf der Welt, auf vielen Partys, sag ich mal, Jahrmärkten, Events. Das hat, mich hat das so richtig mitgenommen. Also ich habe bunte Farben gesehen, blinkende Lämpchen.
Ja, freut mich, dass ich das so rüberbringen konnte auch, ne? Ja, ja. Ist ja nicht nur, dass man es erlebt hat, man muss es ja auch versuchen darstellen.
Und schön, dass du das mit dem Krebs...
Kein Krebs.
Ja, ja, mit dem Tumor.
Ja.
Mit dem Verdacht auf Krebs. Ja. So gut überstanden hast.
Ja. Ja.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Seine Welt steht nie still, weil irgendwie, finde ich, passt das ganz gut zu der Geschichte von Willi Reinhardt, die wir heute gehört haben. Das ist die Geschichte von Dieter Gallein. Der war zwar kein Schausteller, aber der war als Vertreter für Ultraschallgeräte umtriebig. Einfach anklicken hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Im neuen Y-Kollektiv-Podcast hört ihr echte Geschichten zwischen Clubkultur und Politik, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Lande ich schneller im Knast, wenn ich ADHS habe? Habe ich Vorteile im Leben, weil meine Eltern Promis sind? Warum kämpfen manche Menschen zum Spaß, nackt und eingeölt? Oder wie schwer ist es in Deutschland immer noch abzutreiben? Das sind Fragen, denen die Reporterinnen und Reporter nachgehen. Y-Kollektiv, der Podcast ab sofort in der ARD Audiothek.